wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir haben recht viele Themen, die super allgemein gefasst sind, aber irgendwie dann doch auch super speziell, gerade auch für unsere Branche. Und da denke ich an die Diversity-Themen, die wir hier schon im Podcast besprochen hatten. Auch das Mentorinnenprogramm oder Mentorinnenprogramm müsste man an der Stelle eigentlich sagen, was wir ja seit 2023 auch mit politischer Unterstützung erfolgreich hier fördern und fordern, um auch weibliche Führungskräfte für die Zukunft in unsere Branche reinzuholen. Und das DEI, Diversity, Equity und oh, ich habe das I vergessen. Integrity? Ist das Integrity?
Inclusion.
Inclusion, ui, hoppala. Danke schon mal für die Hilfe aus dem Off dort. Dass das ein super wichtiges Thema ist, das sehen wir ja auch in der Weltpolitik, dass da sich teilweise irgendwelche Hirngespinste rumgesponnen werden. Dabei betrifft uns das alle. Und das ist, was mich persönlich als Mann wirklich hart ärgert bei diesem Thema. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir das Thema heute hier nochmal auf den Teller bringen, auf den Tisch bringen. Und das Ganze nochmal besprechen werden. Aber bevor wir jetzt gleich da richtig reingleiten ins Thema, herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast des VDFUs. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater und auch Podcaster für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und mich tangiert das Thema halt so oft, weil man lebt ja in dieser Branche, man geht mit offenen Augen durch die Gegend und sieht so, ja, sind so viele tolle, auch clevere Leute unterwegs, die wollen was erreichen und dann werden aus irgendwelchen Gründen Steine in den Weg gelegt oder vielleicht auch gar nicht gesehen, dass man da was fördern kann. Und die Valeria wird uns gleich auch ganz gut erklären können, warum sie heute das Thema mitgebracht hat. Aber ich habe erstmal die Valeria mitgebracht. Hallo Valeria.
Hallo Stefan, es freut mich, dass wir uns wieder hören.
Ja, und Valeria, für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht nochmal ganz kurz, wo kommst du eigentlich weg?
Genau, wo ich wegkomme, ist quasi aus der Bavaria Filmstadt. Ich leite dort das touristische Ausflugsziel und ich freue mich heute sehr auf das Thema.
Ich freue mich auch total auf das Thema, aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, warum hast du uns konkret mitgebracht? Gab es dafür einen Anlass oder beschäftigt das Thema dich generell?
Einen konkreten Anlass gab es tatsächlich nicht, weil wir im Unternehmen tatsächlich uns mit dem Thema seit ein paar Jahren intensiver beschäftigen. Und wir haben auch eine ganz tolle Diversity- und Inclusion-Managerin, die das Thema für uns angeht, vorantreibt, auch alle mitnimmt. Und es ist ein Thema, was man immer vorantreiben und immer mitmachen muss. Also, das ist nicht, ich habe das einmal auf der Liste, mache einen Haken und dann ist es dann, sondern es ist ein Thema, was auch mit Mindset, mit Werten und mit viel Engagement zu tun hat. Und deswegen habe ich gedacht, ist es mal wieder Zeit, dass wir auch hier bei uns beim Freizeitgeflüster-Podcast dieses Thema mitbringen.
Und jetzt sind wir wieder beim Mitbringen. Du hast uns auch jemanden mitgebracht, der auf jeden
Genau.
Fall auf dem Feld uns was erzählen kann. Wen hast du denn im Gepäck?
Ich habe die Dr. Wiebke Ankersen mitgebracht, quasi, also mitgebracht ja, im bildlichen Sinne gesprochen. Und ich würde sagen, Wiebke, stell dich doch mal unseren Zuhörenden selbst vor.
Ja, vielen Dank, Valeria. Ich bin Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der Allbright-Stiftung. Das ist eine deutsch-schwedische gemeinnützige Stiftung, die sich einsetzt für mehr Frauen und überhaupt für mehr Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft, vor allem, aber überhaupt in Organisationen. Und ich bin nicht alleine Geschäftsführerin, sondern ich mache das zusammen mit einem Co-Geschäftsführer. Wir machen natürlich das, was wir predigen, nämlich gemischte Führung als Mann und Frau. Christian Berg ist mein Co-Geschäftsführer. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, so als Tandem, das zu zweit zu machen, als Mann und Frau zusammen, kann ich nur empfehlen.
Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal und gehen mal so nochmal ein bisschen rein. Du hast jetzt gerade dich kurz vorgestellt, hast deinen Co-Geschäftsführer vorgestellt. Für alle diejenigen, die jetzt Allbright-Stiftung zum ersten Mal hören, sag doch mal unseren Zuhörenden, was ihr alles so anbietet, was ihr macht und warum man euch zwingend kennen muss.
Wir versuchen Zahlen, Daten, Fakten in diese Diskussion um Frauen in Führung in Deutschland zu bringen. Wir versuchen Lösungen aufzuzeigen. Also es ist ja ein sehr emotional besetztes Thema, heiß diskutiert. Alle sind davon betroffen, Männer, Frauen. Alle haben dazu eine Meinung, alle erleben das im Alltag, dass Frauen in Deutschland zwar die gleichen Rechte haben wie Männer, aber noch nicht die gleichen Chancen bekommen wie Männer. genau das zu tun, was sie gerne tun würden. Und daran arbeiten wir. Und als Stiftung ganz konkret, wenn du so fragst, wir geben 2 Studien im Jahr raus, um sozusagen, genau, Zahlen, Daten, Fakten in die Debatte zu geben und auch eine feste Grundlage zu haben, worüber reden wir eigentlich, und ein bisschen auch Emotionalität aus der Diskussion eben rauszunehmen und den Fokus auf die Fakten zu richten und auch vor allem auf die Mechanismen, die da wirksam sind. Was ist es denn eigentlich, wo müssen wir denn eigentlich ran, um das besprechbar zu machen, dass man wegkommt von dem bloßen Bekenntnis, ja, wir hätten ja gerne mehr Frauen in Führungspositionen und in Entscheidungspositionen, hin zu, was ist denn eigentlich zu tun dafür, was muss ich denn eigentlich konkret ändern, dass auf allen Ebenen, nicht nur an der Spitze, aber auf allen Ebenen tatsächlich mehr Frauen ja, verantwortlich mitentscheiden in Deutschland. Es ist ja eigentlich ziemlich absurd. Frauen in Deutschland sind schon länger besser ausgebildet als Männer. Sie machen mehr Frauen auch einen Universitätsabschluss. Aber sie kommen nicht oben in den Führungs- und Entscheidungspositionen an, sondern da passiert was und da müssen wir darüber reden, was da passiert, damit sich das ändert, damit Männer und Frauen Wirtschaft, Gesellschaft in Deutschland gleichermaßen zusammengestalten können. Das ist das Ziel.
Das ist echt sehr spannend. Da gehen wir nachher nochmal tiefer rein und wie man das dann auch schafft,
Und,
tatsächlich.
ach, entschuldige, ich habe nur so die erste Hälfte. Ich habe viel geredet, aber nur einen Teil dessen gesagt, was wir machen. Wir machen 2 Studien im Jahr, um sozusagen eine Diskussionsgrundlage zu schaffen und auch den Medien so ein bisschen Anlass zu geben, darüber zu berichten und diese Themen aufzugreifen und das zum Gespräch zu machen. Und wir sind auch ganz konkret, machen wir Arbeit am Objekt sozusagen. Wir machen nämlich auch Schulungen für Führungskräfte, die dann lernen, und praktische Werkzeuge in die Hand kriegen. Wie werde ich eine so gute Chefin oder ein so guter Chef, dass unter mir im Team Männer und Frauen sich gleichermaßen wohlfühlen und so eine psychologische Sicherheit bekommen, dass Frauen genauso gerne wie Männer Verantwortung auch übernehmen wollen und ich die also genau gleich auch fördere. Denn da gibt es so ein paar Tipps und Tricks und aber auch Fallen, in die man tappen kann. Und darüber kann man reden und das kann man ganz gut auch lernen. Und um diesen Kulturwandel voranzutreiben, bilden wir also auch Führungskräfte darin aus, inklusiver zu führen, sozusagen.
Super, vielen Dank. Ich finde es gut, dass man auch so ein bisschen dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten hat, weil das nimmt immer so die Emotion raus, wie du es gesagt hast. Und das ist dann halt so. Und da gibt es dann auch quasi manchmal wahrscheinlich auch nichts, wo man diskutieren kann. Warum sollte man sich als Unternehmen denn bemühen, seine Teams divers zu besetzen? Was bringt mir das denn als Unternehmen? Wenn ich das sage, ist doch jetzt alles fein, so wie es ist.
Die Frage drehe ich tatsächlich ganz gerne manchmal um. Was haben wir denn davon, dass da nur mittelalte, weiße, westdeutsche Männer sitzen, die BWL oder also die Wirtschaftswissenschaftler sind oder Ingenieure? So ist das. Wir haben mal geguckt, was ist denn die typische Führungskraft in Deutschland? Wer landet denn in den Vorständen der Unternehmen? Und das ist dann Thomas, das ist der häufigste Name tatsächlich in den deutschen Vorständen. Der ist Mitte 50, westdeutsch, ganz wichtig. Es fallen nicht nur die Frauen durchs Raster bei der Auswahl für verantwortliche Positionen, auch Ostdeutsche und auch Deutsche mit Migrationshintergrund. Also da fallen einige sehr große Bevölkerungsgruppen durchs Raster. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn die da nicht auftauchen, die sind ja an der Basis, also unsere Gesellschaft ist ja längst divers, die Arbeitnehmerschaft ist längst divers, aber oben in den Entscheidungspositionen kommen diese Gruppen nicht an. Was zum Teufel haben wir, Entschuldigung, aber was haben wir denn davon, dass wir diese Talente, die ja da genauso bestehen wie beim mittelalten westdeutschen Thomas, dass wir die links liegen lassen? Das ist ja ein riesiges Potenzial, was da nicht genutzt wird. Und das ist natürlich im Interesse der Unternehmen. Die wollen ja die Besten fördern. Die wollen ja die Besten, die Geeignetsten in die Positionen bringen. Und das sind eben nicht immer nur, das ist nicht nur diese ganz kleine Gruppe. Und wir haben aber relativ wenig Erfahrung in Deutschland damit, diverse Teams oder diverse Personen auch zu fördern und Talent eben auch bei denen genauso zu erkennen, wie bei dem, was wir so aus unserer jahrzehntelangen Vergangenheit gewohnt sind, denn da war das eben immer dieser Thomas und wir rekrutieren oder wir befördern immer noch nach diesem alten Muster weiter, obwohl der Pool der Menschen, die man befördern könnte, längst viel größer geworden ist und viel diverser geworden ist. Und davon wegzukommen, von dieser alten Schablone, darum geht's und daran haben die Unternehmen ein ganz großes Interesse. Und Ich denke, es wird so, man kann sogar sagen, also es wird auch die Zukunft der deutschen Wirtschaft davon abhängen, wie schnell sie gut lernt, das Potenzial tatsächlich aller Bevölkerungsgruppen zu nutzen, die da auf dem Arbeitsmarkt und in den Unternehmen und in den Organisationen zur Verfügung stehen. Weil wenn ihnen das nicht gelingt, sondern wenn sie sich immer weiter nur beschränken auf diese ganz kleine Teilgruppe, dass die in
Ja.
Frage kommen für Führungspositionen, dann werden sie auch im internationalen Wettbewerb nicht bestehen können. Denn anderswo ist man schon weiter und weiß, die Talente schon besser zu nutzen und sie eben nicht so links liegen zu lassen.
Ein gutes Stichwort. Du sagst, in anderen Ländern sieht es anders aus. Gibt es denn da irgendwie Benchmarks, gerade auch zum Thema Frauen in Führung oder eben die anderen quasi, die du gerade angesprochen hast? Also gibt es da Länder, wo man sagt, da könnte man mal hingucken und schauen, wie machen die das denn?
Ja, definitiv. Wir machen das auch immer. In unserem Herbstbericht gucken wir uns auch andere westliche Industrieländer an, an denen Deutschland sich schon messen lassen muss oder denen Deutschland sich eigentlich auch gerne misst. Wir gucken die USA an, Großbritannien, Frankreich, Schweden. Wir sind eine deutsch, habe ich vorhin gar nicht gesagt, glaube ich, ne? Wir sind eine deutsch-schwedische Stiftung. Da ist unser zweites Standbein und Polen, auch eins aus ein ehemaliges Ostblockland sozusagen dabei zu haben und zu gucken, ob das da ganz anders aussieht. Und Deutschland ist in dieser kleinen Runde von 6 Ländern, die wir uns da angucken. Da gucken wir die großen 40 DAX-Konzerne an und ihresgleichen sozusagen in den anderen Ländern. Und
Ja.
da ist Deutschland vorletzter
Oh, das ist.
und auch mit ziemlichem Abstand. Und deutlich vorn sind die angelsächsischen Länder, also die USA und Großbritannien, die sind viel weiter, aber auch Frankreich und Schweden. Und da holt Deutschland auch nicht so richtig auf, weil die anderen Länder sich natürlich auch weiterentwickeln. Also wir müssen noch viel mehr Dynamik entwickeln, um da ranzukommen, um uns ranzurobben und die mal vielleicht irgendwann zu überholen. Vor allem Großbritannien hat eine sehr gute Dynamik. Da geht das einfach weiter. Da haben sich die Unternehmen freiwillig verpflichtet, 40% Frauen mindestens in ihren Führungspositionen auf allen Ebenen zu haben. Und sie sind jetzt bei knapp 32. Und das entwickelt sich aber fröhlich weiter. Also da gibt es keinen Backlash, kein Stehenbleiben bei den 30% oder so. In den USA sehen wir gerade einen Backlash, aber das hat mit der politischen Situation zu tun und mit Trump, der Angst und Schrecken verbreitet bei allen, die sich für Diversität einsetzen. Und das ist ja auch sein Programm. Und das hat natürlich auch eine Wirkung. Genau, in Großbritannien entwickelt es sich sehr gut weiter. In Schweden sehen wir eher eine Stagnation. Da geht es gerade nicht so gut weiter. Die sind recht zufrieden erstmal mit dem Erreichten. Da gibt es nicht genug Druck mehr, habe ich das Gefühl. Aber in all diesen Ländern ist man deutlich weiter als in Deutschland, obwohl historisch alle ja aus der gleichen Situation kommen, ne? Vor 50 Jahren waren da überall ausschließlich Männer, aber die anderen haben sich schneller entwickelt. Deutschland ist da ein bisschen langsamer und zäher in der ganzen Entwicklung. So die Veränderungsfreude ist hierzulande nicht ganz so groß wie in anderen Ländern.
Hast du da ein konkretes Beispiel, warum das so ist? Weil, wie du es ja sagst, die Grundvoraussetzungen sind ja mehr oder weniger irgendwie gleich. Warum schaffen es dann die anderen da? Du hast vorhin gesagt, manche setzen sich eine Auflage selbst. Was muss denn passieren oder was haben die gemacht, dass die nicht Vorletzter sind?
Also das sind unterschiedliche Faktoren. Also einmal gibt es in den angelsächsischen Ländern und auch in den skandinavischen Ländern eine andere Kultur in den Unternehmen. Da ist die deutsche doch sehr traditionell, sehr traditionsbehaftet. Also das Wort Tradition, das spielt eine große Rolle in der deutschen Wirtschaft. Das haben wir immer so gemacht, das hat gut funktioniert. Wir bauen auf gute, also das hat eine sehr positive, das ist sehr positiv konnotiert. Das kenne ich aus den anderen Ländern so nicht, sondern da ist es eher so, wir sind eher getrieben von, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir noch besser werden, wie können wir, das ist eher so nach vorne getrieben. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir in Deutschland so einen großen, dass die Familienunternehmen, der Mittelstand so eine große Rolle spielt, wo eben Tradition noch einen ganz besonderen Wert hat, weil das Unternehmen teilweise eben schon in dritter, vierter, fünfter Generation am Start ist und da berechtigterweise die natürlich auf eine Tradition aufbauen und das eben eine große Rolle spielt. Die müssen dann natürlich unheimlich aufpassen, dass Tradition und Erneuerung sich immer die Waage halten, sonst bleiben sie nämlich irgendwann auf der Strecke, wenn sie nicht rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennen und sich da weiterentwickeln. Das ist vielleicht ein bisschen speziell in Deutschland, dass man diesen sehr starken Mittelstand hat, der traditionell eben, ja, traditionell recht traditionell ist und einen großen, sehr stark wirkt sozusagen auf die ganze deutsche Wirtschaft. Und es gibt dann eben in den angelsächsischen Ländern auch eine andere Fehlerkultur, also ein anderes, eine größere Bereitschaft, eben Neues auch auszuprobieren. In Deutschland haben wir so einen leichten Hang zum Perfektionismus und da wird vieles gar nicht erst ausprobiert an Neuem, weil es könnte ja schiefgehen. Und wenn das nicht alles schon haarklein vorberechnet und ausprobiert, ausgerechnet ist, dann, dass das wirklich klappt, dann macht man es möglicherweise auch nicht. Und das ist so in den skandinavischen Ländern, in den angelsächsischen Ländern ein bisschen anders. Da macht man eher mehr mit Trial and Error, da probiert man was aus und wenn es nicht gleich hundertprozentig ist, dann wird halt justiert, nachjustiert und korrigiert. Und
Höhere
das,
Risikobereitschaft oder auch ein bisschen mutig zu sein.
genau, da ist ein bisschen mehr Mut drin, ein bisschen mehr Mut zum Risiko. Und das ist natürlich für einen Veränderungsprozess natürlich förderlich. Und hier sprechen wir natürlich auch vom Veränderungsprozess. Es braucht eine Kulturveränderung, damit Frauen sich genauso gut entwickeln beruflich wie Männer. Also eine Kulturveränderung in den Organisationen auch, in den Unternehmen. Und da ist dann so eine Haltung von, wie können wir noch besser werden, wie können wir uns noch weiterentwickeln, natürlich sehr förderlich. Also das ist das eine, dass wir eine sehr traditionelle Unternehmenskultur haben in Deutschland. Das andere ist, wir haben auch eine sehr traditionelle Gesellschaft tatsächlich immer noch. Wir haben sehr starke stereotype Rollenvorstellungen in Deutschland. Und dazu gehört die Rollenvorstellung, Kinder gehören zur Mutter. Und ihnen geht es auch nur bei der Mutter gut. Und eine Mutter, die voll arbeitet, Vollzeit arbeitet, kann eigentlich nicht so richtig eine gute Mutter sein. Diese Rollenvorstellung gibt es in anderen Ländern nicht so ausgeprägt. Also wir haben in Deutschland tatsächlich das Phänomen, dass sehr viele Frauen, die ja sehr gut ausgebildet sind, unter ihrem Niveau arbeiten entweder oder in geringer Teilzeit, also das heißt 20 Stunden oder weniger arbeiten, weil sie glauben, dass sich eine Führungsposition oder eine Vollzeitstelle mit einem gelungenen Familienleben in Deutschland nicht richtig vereinbaren lassen. Und das stimmt ein Stück weit, weil unsere Gesellschaft nicht sehr familienfreundlich ist. Die Schulen spucken die Kinder ja schon mittags oft wieder aus. Das muss ja irgendwie geregelt und aufgefangen werden. Es gibt nicht genug Kita-Plätze für alle. All das hat der Staat noch nicht so richtig gut eingerichtet. Das heißt, die Voraussetzungen sind auch in Deutschland noch nicht so gut. Und deshalb arbeiten sehr viele Frauen eben in geringer Teilzeit oder in Teilzeit oder um oder unter 20 Stunden. Und damit wird man in der Regel auch nicht Führungskraft so einfach. Das ist auch in anderen Ländern anders, die weiter sind beim Thema Frauen in Führung. Da arbeiten Frauen Vollzeit oder Vollzeit nach. Das ist in Schweden so, das ist in den USA so, in Frankreich, in Polen, überall eigentlich. Das ist auch ein sehr deutsches Phänomen, wo wir an der Familienfreundlichkeit, glaube ich, noch viel schrauben können. Und sowohl in den Unternehmen, aber auch was so die staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten betrifft. Da kann der Staat noch viel mehr machen.
Also die Rahmenbedingungen ist auch ein großes Stichwort, die verbessert werden sollten, um die Gegebenheiten auch ändern zu können. Nehme ich das mit aus. Du hast vorhin ja die verschiedenen Länder angesprochen und auch die DAX-Unternehmen und die Vorstände. Zieht sich denn diese Geschlechterverteilung auch durch das mittlere Management, durch die Aufsichtsräte oder betrifft das jetzt eher die Vorstände? Wie ist das so verteilt?
Aufsichtsräte, das ist ja dann sozusagen das alleroberste Gremium. Da sieht es in Deutschland inzwischen ganz gut aus, tatsächlich. Also da haben wir jetzt 40% bei den börsennotierten Unternehmen. Und ab 40% kann man von einem ausgewogenen Verhältnis sprechen. Das muss nicht immer die exakten 50% sein. Die kriegt man ja nicht immer als Punktlandung so hin. Alleine schon, wenn du 5 Leute hast, dann kriegst du schon keine 50% Anteilen. Und also bei den Aufsichtsräten sieht das inzwischen ganz gut aus. In den Vorständen liegen wir bei 20%, also auf eine Frau kommen 4 Männer. Da geht noch ein bisschen
Das
was.
Luft nach oben.
Ja. Und im mittleren Management erheben wir selber keine Zahlen. Es gilt aber generell, bis zum mittleren Management sind die Frauen noch ganz gut vertreten. Und dann wird man hat so eine Pyramide in der Regel in den Organisationen. oder man sagt auch Leaky Pipeline, was die Frauen betrifft, dass sozusagen mit jeder Hierarchieebene ein paar Prozentpunkte an Frauen verloren gehen. Das heißt, bis zum mittleren Management sind sie in der Regel noch ganz gut vertreten und dann wird es sehr viel dünner.
Okay. Ist es denn von Branche zu Branche unabhängig? Also gibt es jetzt auch beispielsweise in Deutschland Branchen, die du nennen kannst, die da anders ticken? Oder jetzt gerade auch, um mit dem Bogen zu uns, zu der Freizeitwirtschaft und zum Tourismus zu schlagen? Also ist es da anders oder ist es eigentlich
Also das
gleich?
Überraschende, als wenn wir gucken, ist, dass es nicht so einen klaren Zusammenhang gibt von einer Branche, in der traditionell viele Frauen arbeiten. Da sind auch viele Frauen in den obersten Führungspositionen, sondern der Zusammenhang ist eher ein anderer. Wir sehen viele Frauen in obersten Führungspositionen, wenn der CEO oder der Aufsichtsratschef das will. Also, wenn die Unternehmensführung das als strategischen Vorteil begriffen hat und das will und dafür etwas tut, das geschieht nämlich nicht von alleine. Und deshalb sind das auch Unternehmen wie die Allianz, die Versicherungswirtschaft. Die Allianz ist das einzige Unternehmen, das schon 4 Frauen im Vorstand hat. Und das ist ein Anteil von, also das sind 4 Frauen von insgesamt 9 Vorstandsmitgliedern, also knapp die Hälfte. Mercedes hat bis vor kurzem 3 Frauen im Vorstand gehabt. Die Telekom hat 3 Frauen im Vorstand. Airbus. Das sind nicht die klassischen Frauenbranchen, sage ich jetzt mal, sondern das sind Unternehmensführer, die das wollen. Also hängt mehr damit zusammen, ob man das sich zum Ziel gesetzt hat und etwas dafür tut, als dass es sich automatisch, genau, und wenn man dann die Gegenprobe macht, Hugo Boss zum Beispiel hat keine einzige Frau im Vorstand, also in einer Modebranche, wo man es eher erwarten würde. Also das ist nicht, es gibt keinen ganz klaren Zusammenhang, dass eine Branche, in der viele Frauen arbeiten, auch viele Frauen in obersten Führungspositionen sind. Es ist ja auch umgekehrt so oder in anderen Bereichen, wenn du dir die Schulen anguckst, da arbeiten viele Frauen als Lehrerinnen, aber Schulleiter ist in der Regel immer ein Mann. In den Krankenhäusern arbeiten überwiegend Krankenschwestern oder sehr viele Frauen, aber die Leitung hat trotzdem einen Mann. Also das hängt nicht kausal zusammen mit, dass da auch, also dass die, ja, von denen viele da arbeiten, eben dann auch tatsächlich die Führung stellen, sozusagen.
Beobachtest du, dass das manchmal noch rückläufig ist? Also es waren beispielsweise Frauen in einem Vorstand, in einem Aufsichtsrat oder in führenden Rollen. Und wenn dann ein Wechsel stattfindet, dass dann wieder Thomas kommt, oder ich glaube, der neue Thomas ist ja auch der
Genau
Christian,
das. Genau das passiert.
eigentlich wieder einen Schritt zurück statt einen Schritt nach vorne geht.
Es ist immer noch relativ stark, erschreckend stark an die handelnden Personen gebunden. Und mit einem Wechsel an der Spitze gibt es dann eben auch oft einen Kurswechsel bei diesem Thema. Das ist schade, dass das noch so stark abhängig ist von dem persönlichen Willen dieser Person. Sollte eigentlich inzwischen sozusagen eine Selbstverständlichkeit sein.
Und inwieweit gibt es einen Unterschied zwischen eigentümergeführten Unternehmen und Konzernunternehmen? Also gibt es da einen Unterschied in den
Ja,
Besetzungen?
auch das können wir sehen, also wenn du mit Konzern meinst, börsennotierte, also Aktienunternehmen, dann gibt es da einen Unterschied und wir sehen, dass Transparenz tatsächlich eine sehr positive Rolle spielt für Diversität. Also die Aktienunternehmen, die börsennotierten Unternehmen, die haben ja eine starke Transparenzpflicht. Die müssen alle ihre Entscheidungen, ihre strategischen Entscheidungen, auch die Personalentscheidungen sehr gut begründen für die Aktionäre. Das fällt in den familiengeführten Unternehmen komplett weg, ne? Also da sind alle strategischen Entscheidungen in den Händen der Familie und im Zweifel in der Regel in den Händen des Patriarchen. Und weil es ist wirklich bei den, also die familiengeführten Unternehmen, wenn man das vielleicht noch mal kurz nachschieben will, da ist der Frauenanteil nur gut halb so hoch wie in den börsennotierten Unternehmen. Der liegt, also nur wie ich habe ja vorhin gesagt, 20% ist der Anteil der Vorständinnen in DAX, MDAX, SDAX, also den 3 unterschiedlichen Größen von börsennotierten Unternehmen. In den familiengeführten Unternehmen, in den 100 größten familiengeführten Unternehmen liegt der Anteil bei zwischen 12 und 13%.
Das ist ja richtig erschreckend.
Und das liegt daran auch, dass dort sehr lange eine sehr lange personelle Kontinuität besteht oft. Also diese Patriarchen, wenn ich sie jetzt so nennen soll, sind oft sehr, sehr lange im Amt oder die Familienrepräsentanten über eine ganze Generation manchmal. Und wenn die das nicht als Thema erkannt haben, dann redet ihnen auch kaum jemand rein. In den börsennotierten Unternehmen hast du die Shareholder, die Stakeholder, wie man die nennt, also alle, die da mitsprechen dürfen, die entweder Aktien besitzen oder die aus anderen Gründen Regulatorik oder so, die damit reinreden dürfen, sozusagen in die Unternehmensstrategie. Das alles gibt es in den privaten Familienunternehmen natürlich nicht. Und da sagt dann eben, nimmt eben keiner den Patriarchen beiseite und sagt, sag mal, so geht das aber jetzt nicht mehr. Es traut sich möglicherweise auch keiner oder, aber ja, genau, es hat halt keiner sonst Einfluss, also richtige Einfluss macht. Und dann wird so ein Thema dann auch manchmal, ja, kommt es vielleicht auch erst später im Bewusstsein an. Das ist vielleicht auch so eine leichte Fehleinschätzung, dass dieses Diversity-Thema so ein Zeitgeist-Thema wäre. Und das ist eine totale Fehleinschätzung, weil das ist es nicht. Ich habe es vorhin gesagt, ne? Also unsere Gesellschaft ist längst divers. Die Arbeitnehmenden sind längst divers. Wir müssen zusehen, dass wir das Talent genauso fördern, wie das Talent, was hier in Deutschland vor 5 Jahrzehnten das Vorherrschende war, wenn man so will. Und darum geht es. Es geht darum, tatsächlich die besten Köpfe zu fördern. Es geht ja nicht darum, bei dieser Diversitätsförderung irgendjemand irgendwas zu schenken. Es geht ja nur darum, dass sozusagen alle die gleiche Chance bekommen, zu zeigen, was sie können und dass das nicht immer nur die gleichen sind.
Ja, du hast es vorhin auch so schön gesagt. Ich habe mir das jetzt mitgenommen. Auch Rechte und Chancen ist nicht das Gleiche.
Nein, genau. Auf dem Papier sind die Rechte ja gleich, genau. Aber in der Praxis sind die Chancen eben nicht ganz.
Ja. Gerade wenn wir jetzt den Blick auf die Freizeitunternehmen bei uns werfen, da gibt es ja auch viele familiengeführte Unternehmen. Ich würde da gerne nochmal ja, ein bisschen tiefer reingehen oder mal so auch aufführen oder dass du auch nochmal aufführst, welche Chancen es gerade bei so Generationswechsel denn gibt. Warum man vielleicht einen Tag früher den Staffelstab übergibt oder auch guckt, okay, wer ist denn da und wer übernimmt denn das, warum man das denn tun soll, weil du hast auch gerade von diesen patriarchalen Strukturen gesprochen, dass wir da nochmal vielleicht ein bisschen reingehen und du ein paar, ja, Pros und Vorteile und Chancen nochmal gibst unseren Zuhörenden, warum man dieses Thema vielleicht ein bisschen früher wie später angehen sollte.
Ja, also genau, ich glaube, es ist gut, die junge Generation da schon früh mit reinzunehmen, ne? Also wenn man Töchter und Söhne hat, nicht mehr bei allen Familienunternehmen übernehmen ja überhaupt Töchter und Söhne in der nächsten Generation, ne? Wir sehen ja, dass einerseits sehen wir, dass bei der Hälfte, glaube ich, ist ungefähr die Zahl der deutschen Familienunternehmen in den nächsten 5 Jahren der Generationswechsel ansteht. Also es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, bei denen das eigentlich jetzt gerade zum Thema wird. Und es gibt relativ viele potenzielle Nachfolgende, die das gar nicht mehr wollen, sondern also die gar nicht das in die Fußstapfen der Eltern da treten wollen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, warum und ob man da vielleicht eben auch neu denkt und guckt, müssen die das eigentlich genauso machen wie ich? Oder gibt es vielleicht auch eine andere Art, diese Rolle der Unternehmensführung auszufüllen? Es gibt ja ganz schöne Beispiele, wo eine Unternehmensführung mit dem Generationswechsel auch einen anderen Führungsstil sozusagen etabliert hat. VD ist so ein Beispiel, Antje von Dewitz, wo der Vater an die Tochter übergeben hat. Die erzählt das auch immer sehr gern, wo es dann Reibungen gab, weil sie eine andere Vorstellung davon hatte. Sie wollte eben nicht mehr, dass alles, jede Entscheidung über ihren Schreibtisch geht. Sie wollte diese Verantwortung teilen und hat sich ein Team aufgebaut, ein Führungsteam für die Geschäftsführung und hat das auf mehrere Schultern verteilt. Das war ihr Weg. Sie wollte gerne diese Firma weiterführen, aber nicht so, wie ihr Vater das gemacht hatte. Und ich glaube, das ist ein total schönes Beispiel dafür, wie man ein Unternehmen dann eben auch modern in die Zukunft bringen kann und auch die nächste Generation begeistern kann, dafür in die Fußstapfen zu treten, indem man ihr dann eben auch so eine gewisse Freiheit gibt, das so zu gestalten, wie es für die gut ist, ne? Also da offen ranzugehen, das wirklich zu diskutieren mit möglichen Nachfolgern, ob das jetzt Söhne sind oder Töchter. Was wir auch viel gesehen haben, ist, dass die Familie Grupp von Trigema ist ja recht bekannt, diese Textilfirma, die mit dem Affen die Werbung gemacht hat. Da hatte der Vater gesagt, es kann nur einen geben. Er hat eine Tochter und einen Sohn. Einer von beiden muss sich durchsetzen und muss die Firma übernehmen. Die beiden Kinder haben aber gesagt, nee, Papa, so wird das nichts. Wir machen das zusammen. Und sind zusammen reingegangen in die Führung jetzt. Und das ist auch so ein Beispiel, wo dann die neue Generation eben anders denkt und ein anderes Verständnis von Führung hat und so dann, wenn man ihr eine gewisse Freiheit gibt, dann auch bereit ist, das Unternehmen in die Zukunft zu bringen und neu zu denken. Und eben, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist so wichtig für die Familienunternehmen, immer diese Balance zu finden aus Tradition, auf das, was Papa aufgebaut hat, auch darauf aufzubauen, aber trotzdem es für die Zukunft eben weiterzuentwickeln. Ne? Nichts, es gibt diesen schönen Spruch, wenn alles bleibt oder nichts darf, alles muss sich verändern oder damit es bleiben kann, wie es ist.
Genau, ja.
Also man muss halt neu denken, um den Kern zu bewahren, sozusagen.
Ja, so wie du das jetzt erzählt hast, sind es ja auch Konfliktthemen. Also da muss man ja auch Konflikte aushalten. Ne? Wenn jemand das über viele Jahrzehnte dann auch erfolgreich gemacht hat und dann kommt die junge Generation und sagt, nee, wir machen es jetzt aber ganz anders. Und dann auch dieses Loslassen wahrscheinlich von der älteren Generation. Also ich glaube, das birgt viele Konflikte und da ist dann auch immer die Frage, wie gehen wir dann, ne, als Familie dann damit um? Wie
Ich glaube,
arrangieren wir uns?
Respekt ist so ein wichtiges Stichwort von beiden Seiten. Also Respekt der Jungen gegenüber dem Lebenswerk der Älteren und umgekehrt Respekt vor den neuen Ideen der Jungen von den Älteren. Ne? Da muss man, es muss, glaube ich, viel geredet werden und
Ja.
viel braucht eine Offenheit von beiden Seiten.
Ja. Deswegen ist es gut, dass wir dieses Thema heute mal wieder dabei haben in der Tiefe, um da auch nochmal vielleicht den nächsten Gesprächsstoff für das nächste Meeting, Essen, Familienausflug, wie auch immer, zu geben. Was kann denn auch ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin oder auch die Arbeitgeber denn selbst tun, um so ein Ungleichgewicht in Unternehmen, anzusprechen oder zu verändern? Du hast gerade gesagt, Kommunikation. Also was kann man selbst tun, außer immer wieder ansprechen und sagen, hey, es muss sich was ändern?
Du meinst, um mehr Frauen für Verantwortung zu gewinnen,
Oder auch
oder?
divers, genau, Frauen, Diversität, diese beiden Themen, ja, genau.
Ja, tatsächlich, also wie du sagst, ist immer wieder zum Thema. Also wenn du jetzt so den einfachen Mitarbeitenden, die einfache Mitarbeitende meinst, man kann es immer wieder ansprechen und zum Thema machen und nachfragen. Das nervt. Im Guten, wie im, also das ist tatsächlich, das hilft, ne? Also es hilft im Kleinen, im persönlichen Umfeld, und es hilft im Größeren. Das ist ja das, was wir im Grunde als Stiftung auch machen. Wir nerven ja auch, indem wir die Unternehmen monitoren, indem wir Transparenz schaffen. Wir machen ja in unserer Herbststudie immer auch eine Liste, ein Ranking der Unternehmen. Wem gelingt es schon gut, Frauen bis in die oberste Führung zu holen und wem gelingt es nicht so gut? Das heißt, wir nerven da auch und verschicken auch oder setzen Unternehmen auf rote Listen, die halt überhaupt gar keine Frauen in der Führung haben und schicken ihnen das auch zu und nerven da. Und das ist wichtig.
Bewusst unangenehm sein.
Es muss leider, genau so ist das nun mal. Veränderung ist nicht nur angenehm, sondern wir müssen dadurch, auch wenn man das Gefühl hat, das haben wir doch alles schon drei oder viermal gesagt, aber es haben immer noch nicht alle gehört. Also das ist tatsächlich, es braucht einen langen Atem, gesellschaftliche Veränderung. Ich will nicht sagen Geduld, weil man darf schon ein bisschen ungeduldig sein und Dinge vorantreiben, aber es braucht tatsächlich den langen Atem. Ich glaube, das trifft es am besten. Und man muss die Dinge wiederholen. Die Leute müssen die zwei oder dreimal gehört haben, bevor sie wirklich richtig ins Gehirn eingesickert sind. Also man muss tatsächlich dranbleiben und das weiter thematisieren und einfordern auch. Also wir haben auch schon Frauennetzwerke in Unternehmen gesehen, die sehr erfolgreich von ihrer Geschäftsführung Dinge eingefordert haben. Also die sich nicht nur treffen, um sich zu vernetzen, sondern die tatsächlich eine Veränderung im Unternehmen auch vorantreiben. Dem kann sich eine Unternehmensführung ganz schwer entziehen, wenn die eigenen Mitarbeitenden das einfordern. Und da darf man nicht unterschätzen, wie viel Kraft dahinter stecken kann.
Also da auch den Appell, auch mutig zu sein
Ja,
und
und
sich zusammenzuschließen.
natürlich auch ein Appell auch an die Frauen, in die Verantwortung zu gehen und eben nicht nur die 20 Stunden zu arbeiten, sondern auch wenn es nicht der einfachste Weg ist, trotzdem Verantwortung zu übernehmen, da auch reinzugehen und zu sagen, nee, also das, weil die werden gebraucht. Also das macht kein anderer für die Frauen. Die Frauen müssen schon selber auch die Verantwortung übernehmen und mitgestalten. Und wenn dann Männer und Frauen Unternehmen und überhaupt die Gesellschaft zusammengestalten, gleichermaßen, dann wird das auch eine gute Gesellschaft für Männer und Frauen oder ein gutes Unternehmen für Männer und Frauen. Und da würde ich gerne noch die Frauen noch mehr ermutigen zu sagen, boah, das mache ich. Das ist auch was, was einem echt viel zurückgibt. Das ist wahnsinnig sinnvoll, es anders zu machen, es besser zu machen, so dass es auch für Frauen besser wird und dass man ja bessere Arbeitsbedingungen schafft, bessere. Die Themen ändern sich, wenn mehr Frauen in den Entscheidungspositionen sind und Dinge, die jetzt manchmal noch als Gedöns abgetan werden, wie es mal hieß bei Gerhard Schröder, wenn es um Frauenbedürfnisse ging. Ich sehe das ja in Schweden, wo schon sehr viel mehr Frauen in führenden Positionen sind. Plötzlich sind das legitime Bedürfnisse und sind wichtig auf der Agenda. Und das ist was toll ist zu erleben. Und für mich ist das immer, dass ich sehe, dass Schweden da eben schon einige Jahrzehnte weiter ist. Da sehe ich sozusagen, wo wir landen können, wenn wir in Deutschland konsequent weiterarbeiten. Und das ist was unheimlich viel Kraft gibt, da weiterzumachen, weil man einfach sieht, es wird so viel besser.
Ja. Gibt ja dieses Phänomen der toxischen Weiblichkeit, wenn gerade Frauen dann in Führungspositionen sind, die dann sagen, also ich arbeite dann auch lieber mit Männern zusammen wie mit Frauen. Woher kommt denn das und inwieweit richtet sowas dann auch einen Schaden an? Also wenn es dann quasi wieder sich so dreht.
Ja, das kommt sicherlich auch vor. Ich glaube nicht, dass das ein statistisch großes Problem ist. Aber mehr Solidarität unter Frauen ist, glaube ich, was wichtig ist. Es gibt diesen schönen Spruch von Madeleine Albright, von der ehemaligen amerikanischen Außenministerin: There's a special place in hell for women who don't support other women. Es gibt einen extra Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen und befördern. Aber da sehe ich ehrlich gesagt eine positive Entwicklung in Deutschland. Die ist noch nicht so alt, aber wir sehen, dass sich in den letzten 5, 6, 7 Jahren unheimlich viel Frauennetzwerke gebildet haben in Unternehmen, in Organisationen, aber auch organisationsübergreifend, wo Frauen sich treffen, wo Frauen sich gegenseitig feiern, das Erreichte feiern, sich austauschen, feststellen, oh, das bin gar nicht ich, sondern andere erleben die gleichen Grenzen wie ich oder haben die gleichen Schwierigkeiten wie ich. Und das liegt gar nicht an mir, sondern das ist eben doch das System. Also ich sehe, dass die Solidarität unter Frauen wächst. Also das, was du gerade beschrieben hast, dass manchmal Frauen sagen, es kann nur eine geben, nämlich mich. Und neben mir möchte ich keine andere. Also das nennt man ja Queen Bee-Effekt. Also, dass es nur eine Bienenkönigin geben kann an der Spitze. Und sie erträgt dann keine anderen auf ihrer Augenhöhe, weil es sie selber ihre Besonderheit dann sozusagen in Frage stellt, dass sie ganz besonders stark und fähig ist. Das sehe ich ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eher eine Ausnahme. Und ich sehe eher eine wachsende Solidarität unter Frauen, auch unter sehr mächtigen und starken Frauen. Starke Netzwerke entstehen da. Das braucht ja immer ein bisschen Zeit. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber da wächst was. Und das finde ich sehr gut.
Wiebke, zum Abschluss nochmal kurz zusammengefasst, so ja, ein, zwei, drei Tipps, wo du sagst, das möchtest du an der Stelle uns nochmal mitgeben, wo du sagst, warum divers, warum Frauen in Führung nochmal so als Abschluss für unsere Zuhörer dann vom Podcast.
Also ich würde, glaube ich, tatsächlich, weil ich da jetzt auch gerade dr schon drin steckte, dieses geht rein, übernehmt Verantwortung an die Frauen und an die Männer. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Das ist eigentlich nochmal einen ganzen eigenen Podcast wert. Männer glauben ja immer, dass sie in diesem Prozess, also auch Männer, die dem aufgeschlossen gegenüberstehen, sagen, ja, nee, ich würde es auch gut finden, da wären mehr Frauen in Führung, aber mit mir hat das ja eigentlich nicht viel zu tun. Das ist so ein häufiges Missverständnis, was ich auch gerne ausräumen würde. Das hat wahnsinnig viel damit zu tun, was Männer tun oder nicht tun, sei es in verantwortlichen Positionen, da natürlich ganz besonders, weil, ne, also es ist so, Männer spielen eine Schlüsselrolle in diesem Veränderungsprozess hin zu mehr Gleichstellung in den verantwortlichen Positionen, weil sie einfach am Hebel sitzen. Sie treffen die Entscheidung und sie prägen die Kultur mit allem, was sie tun oder nicht tun und sagen oder nicht sagen. Das heißt, sie spielen eine riesige Rolle in diesem Prozess. sollten sich natürlich schlau machen zu dem Thema, was ihre Rolle da ist. Und sollten auch die richtigen Entscheidungen treffen. Ne? Thomas darf eben nicht nur Thomas befördern, weil es aus dem Bauchgefühl her das Richtige ist und er ihm das am ehesten zutraut, was er selber kann, sondern muss eben auch gucken, was haben die Frauen unter mir vielleicht für Potenzial. Ne? Da haben Männer, weil die eben in den Entscheidungspositionen sind, eine Riesenverantwortung. Aber auch ganz banal, jeder Partner, jeder Ehemann, jeder Vater muss die Hälfte der Haus- und Familienarbeit übernehmen. Wenn wir wollen, dass mehr Frauen in Führung sind, dann brauchen wir mehr Männer in Elternzeit, mehr Männer in Teilzeit, mehr Männer, die mit dem kranken Kind zu Hause bleiben. Wie soll es denn sonst gehen? Wir können ja nicht, wir haben in der Corona-Zeit gesehen, dass Frauen 80, 90% der Haus- und Familienarbeit leisten. Sie können dann aber schwer exakt so viel im Job leisten wie die Männer, sondern da brauchen wir eine bessere Balance in den Karrierewegen. Was heißt, Frauen dürfen gerne früher aus der Elternzeit zurückkommen, dürfen gerne mehr als 20 Stunden die Woche arbeiten und Männer dürfen gerne ihre Arbeitszeit reduzieren und dürfen gerne Elternzeit nehmen und mit dem kranken Kind zu Hause bleiben, um ja, ungefähr die Hälfte der Haus- und Familienarbeit zu übernehmen. Das ist total wichtig dafür, dass wir langfristig mal viel mehr Frauen in Verantwortung sehen in Deutschland.
Das fand ich jetzt wirklich ein schöner runder Abschluss. Und was mir so am allermeisten hängen geblieben ist, ist, die Rechte sind zwar gleich, aber nicht die Chancen. Das ist so ein richtiger Mind-blowing-Moment. Denn für mich als Mann denke ich mir natürlich, ja, es müssen doch alle Chancen gleich sein. Aber wenn man so genauer hinschaut, und das hast du mit deinen Argumenten ja auch klar belegt, es ist nicht so. Und wir sind zwar auf einem Wandel, auf einem guten Weg, aber könnte noch mal ein bisschen mehr genauer hingeschaut werden, ein bisschen mehr gesprochen werden und vor allen Dingen alle Leute mitgenommen werden. Und das möchte ich auch noch mal ganz klar unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Wir als Männer haben ja auch was davon. Also auch diese Gleichheit leben wir dann ja alle zusammen. Und ich finde es mal erstaunlich, wenn ich mit Leuten über unsere Tochter spreche und unsere Erziehung und wie wir das als Team tatsächlich einfach handhaben, dann denken die Leute mal so, ja, Team, aber das klingt so trocken und irgendwie, ja, wir sind zwar eine Familie, aber wir machen das ja gemeinsam. Und ich glaube, diese Gemeinsamkeit ist einfach das, was uns langfristig, nicht nur privat natürlich, sondern auch wirtschaftlich einfach am Leben erhält und auch irgendwie Innovationen auslöst.
Ja, und ich glaube tatsächlich, weil du gerade sagtest, natürlich haben Männer von dieser Gleichstellung auch was, nämlich eine wirkliche, jetzt im Moment ist es so, Männer in Deutschland vor allem sind hauptsächlich über ihren Job definiert. Ne? Du bist, was du arbeitest. Und
Genau.
schön wäre es ja, sie hätten genauso die Wahlfreiheit, ob sie sich hauptsächlich im Job oder hauptsächlich vielleicht in der Familie. Es gibt ja genug Männer, die eigentlich sich gerne viel mehr um ihre Kinder kümmern würden, aber die gesellschaftlichen Erwartungen sind halt andere. Und diese wirkliche Wahlfreiheit, die es dann vielleicht mal irgendwann gibt, ne? Wer will sich eigentlich wo vor allem einbringen, die ist das, was, glaube ich, Männer zu gewinnen haben in dem Ganzen. Sie müssen nicht immer der starke Mann sein, sie müssen nicht immer der Ernährer sein. Wenn wir da mal hinkommen, dass mehr Männer auch akzeptieren können, dass die Frau der Ernährer oder die Ernährerin ist, ohne dass das was mit ihrem Selbstwertgefühl macht, dann haben wir wirklich was erreicht.
Das möchte ich genau so stehen lassen. Top. Wiebke, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Thema und für deine tollen Einsichten zu diesem Thema. Und ich hoffe, wir können da draußen so nochmal ein paar Leute wachrütteln und einfach mal dieses draufstoßen und nerven, einfach nochmal ein bisschen pushen und fordert das ein, fördert das intern, gerade in euren Unternehmen und am Ende des Tages profitieren alle davon. Und wenn ihr da draußen mehr erfahren möchtet über die Allbright-Stiftung, alles weitere findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken für Valeria, für das Thema und Wiebke, ganz lieben Dank für deine Expertise heute.
Das war mir einfach.
Ciao.
Danke.
Danke.